HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Coronavirus. Zufallsprodukt. Oder als Biowaffe gezielt eingesetzt.
Wir werden unentwegt verarscht. Der Virus ist der Schuldige. Also das ist ein Irrsinn, was da gerade an für Volksverdummung stattfindet.
Verfolgt die Bill Gates Stiftung tatsächlich uneigennützige Ziele? Oder könnte es auch sein, dass man zuerst ein Problem schafft, eine Reaktion erzeugt und danach eine Lösung anbietet?
Das, was in den Medien gesagt wird, stimmt nicht mit dem überein, was gemacht wird.
Da steckt ein Plan dahinter, Freunde. Die wollen uns einschränken, die wollen uns kontrollieren. Das ist der erste Schritt.
Dies könnte ein Propagandacoup für die Leute sein, die die Öffentlichkeit indoktrinieren wollen.
Die pflanzen in unseren Köpfen irgendwas ein und wir verbreiten das.
Update zu dem Thema Wuhan-Virus, China-Virus oder Coronavirus. Ich nenne es Kommunisten-Virus.
Das Coronavirus ist eine offensive biologische Kriegswaffe.
Ich habe euch nichts unterzujubeln, außer diese Informationen und mein Buch.
Das Virus kommt nicht von ungefähr aus China. Das ist keine Epidemie. Das ist eine feindliche Invasion. Wer sprach wohl so in den Tagen von Corona? Na klar, Donald Trump. Der oberste Heerführer aller Verschwörungstheoretiker kämpft heroisch gegen ein feindliches Virus. Nein, das sei nicht von Gott geschickt. Keine der aus der Bibel bekannten Straffeldzüge gegen die sündigen Menschen, so assistieren ihm die evangelikalen Prediger, deren Anhänger nun noch standfester Trump wählen werden. Falls er dafür sorgt, dass die Spenden auch bei geschlossenen Gotteshäusern weiterfließen, versteht sich. So ein Virus ist ein idealer Nährboden für Verschwörungstheorien, vor allem wenn es noch kein medizinisches Mittel dagegen gibt. Man sieht es nicht, man kann es nicht vertreiben, man kann sich nicht wehren. Und die Evolution hat uns kein Sensorium mitgegeben, das uns den Umgang mit unsichtbaren Gefahren lehrt. Deshalb kann man mit der aufkeimenden Angst vor dem Nichts so wunderbar spielen und sie auch so schön umlenken auf die dunklen Mächte, die schon immer hinter allem steckten, was sich nicht einfach erklären lässt zumindest. Dafür wiederum hat uns die Evolution sehr wohl einen Ausweg gelehrt, den Glauben. Zur Not glauben wir auch an das Böse. Von dunklen Mächten wunderbar geborgen, Corona und die Verschwörer, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Wahrscheinlich hat inzwischen fast jeder und jeder von uns schon eine der vielen Verschwörungstheorien gehört, die derzeit durch die Welt geistern, hauptsächlich durch die virtuelle Welt. Vielleicht ging es einigen von uns auch so, dass die Meldung, die Nachricht nicht gleich als falsch, gefälscht, als fake aufgefallen ist. Es ist nicht ganz leicht, gesicherte von gefälschten Daten, Fakten von Behauptungen zu unterscheiden. Vor allem weil, wie Christian Drosten, der Direktor des Instituts für Virologie an der Charité, nicht müde wird zu betonen, weil wir eben noch nicht alles wissen, was man das je kann, und weil wir derzeit täglich Neues lernen und entdecken zur Corona-Pandemie. Was wir auch gerade lernen ist, dass sich die Verschwörungstheorien zu Corona gerade ähnlich epidemisch ausbreiten wie das Virus.
Es soll ja noch Leute geben, die glauben, das Coronavirus sei auf natürliche Weise entstanden. Dabei gibt es so viele YouTube-Videos, die unzweifelhaft belegen, Covid-19 wurde gezüchtet in einem streng geheimen Labor für Biowaffen.
Ist es nur Zufall, dass es ausgerechnet am Ausbruchsort in Wuhan zwei Hightech-Biolabore gibt?
Fragt ein YouTube-Video auf dem Kanal Klagemauer TV, den eine christliche Sekte aus der Schweiz betreibt. Der Beweis für die Laborthese, ein Science-Fiction-Roman aus den frühen 80ern. Die Augen der Dunkelheit von Dean Koontz. Darin werde die aktuelle Corona-Epidemie bereits in allen Details beschrieben, behauptet das Video.
Ein aus einem chinesischen Biowaffenlabor in Wuhan stammendes Virus löst im Jahr 2020 eine Pandemie aus.
Zwar kommt das Virus im Originalroman aus Russland und das Jahr 2020 wird an keiner Stelle des Romans genannt, aber das nur am Rande. Vielleicht wurde Covid-19 ja auch gar nicht aus Versehen freigesetzt, sondern absichtlich, als Angriff in einem geheimen Krieg. Dafür spräche laut diesem Video die Tatsache,
dass durch das Coronavirus bestimmte Volksstämme, insbesondere Chinesen und Japaner, genetisch bedingt viel stärker gefährdet sind als andere Völker, wie zum Beispiel Araber und Europäer.
Ein chinesischer Diplomat twitterte schon, US-Soldaten hätten das Virus bei einem Besuch in China gezielt eingeschleppt. Aus den USA wiederum kommen Stimmen, die behaupten, Corona sei ein Versuch der Chinesen, die westliche Welt zu destabilisieren. Und auch der Hamburger linken Abgeordnete Mehmet Yildiz war sich letzte Woche in einem Interview sicher, das Laborvirus Corona diene den Imperialisten dazu, China aufzuhalten und den Klassenkampf von oben zu verschärfen. Von oben ist übrigens ein gutes Stichwort. Manche Leute sind sich sicher, Corona komme von ganz oben, nämlich von Gott. Prediger in Tunesien haben schon verkündet, durch diese Krankheit bestrafe Allah die Chinesen für die Unterdrückung der Uiguren, einer muslimischen Minderheit in China. In religionsferneren Kreisen ist dagegen die Theorie populär, Covid-19 sei auf Befehl von Bill Gates freigesetzt worden, um Impfstoffe besser vermarkten zu können. Der Microsoft-Gründer hat ja, wie wir alle wissen, das Patent auf Coronaviren. Vielleicht soll uns Corona aber auch nur ablenken. Zum Beispiel von einer Invasion Deutschlands durch die US-Armee. Klingt absurd? Na, vor knapp 2 Wochen kursierten plötzlich jede Menge Bilder von amerikanischen Panzern und Soldaten im Netz, begleitet von alarmistischen WhatsApp-Nachrichten.
Komplett voll mit Amis, komplett voll mit Militär. Irgendwas geht hier ab in Deutschland. Irgendwas stimmt hier nicht.
Alles, was du hier siehst, stimmt. Und es wird noch schlimmer. Es kommen noch viel mehr Soldaten rein. Die werden laut den Amerikanern an die Grenzen Osteuropas geschickt. Ja? Was das bedeuten soll, weiß momentan noch kein Mensch. Auf jeden Fall braucht man keine Panzer, um Flüchtlinge abzuwehren. Da steckt was ganz anderes dahinter. Leute, ich mache mir die allergrößten Gedanken.
Die Bilder waren tatsächlich echt. Mit einer Invasion hatten sie trotzdem nichts zu tun. Vielmehr handelte es sich um eine Militärübung der NATO, die schon seit Oktober 2019 angekündigt war.
Thorsten Schweiner hat mit einem, nein, nicht im Überblick, einen kleinen Ausschnitt aus den gerade kursierenden Verschwörungstheorien. Professor Michael Butter, Amerikanist an der Uni Tübingen mit einem Forschungsschwerpunkt auf Verschwörungstheorien und Autor des Buches Nichts ist, wie es scheint, über Verschwörungstheorien. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie differenzieren in Ihrem Buch zwischen denen, die Verschwörungstheorien in die Welt setzen und damit ein bestimmtes Interesse verfolgen und denen, die daran glauben oder glauben wollen. Fangen wir mit denen an, die Verschwörungstheorien erfinden. Warum wird das getan?
Da gibt es im Grunde 3 verschiedene Gründe, die sich mitunter auch überlappen. Manchmal geht es einfach darum, politisches Profit daraus zu ziehen. Das heißt, das ist kalkuliert, man glaubt das nicht selbst. Viktor Orban hat Verschwörungstheorien immer wieder instrumentalisiert in Ungarn in dieser Art und Weise. Vielen Leuten geht es auch darum, wirtschaftlich davon zu profitieren, also zum Beispiel auf YouTube, indem man Verschwörungstheorien in die Welt setzt und dann möglichst viele Klicks generiert, um Werbeeinnahmen zu bekommen. Und dann gibt es diejenigen, die genuin glauben, der Menschheit einen Dienst zu erweisen, weil sie der Wahrheit auf die Spur gekommen sind und diese Wahrheit jetzt teilen wollen und auch teilen müssen, damit gegen diese bösen Verschwörer vorgegangen werden kann.
Und das Letztere ist dann so in der Wahnnähe.
Na, das ist nicht unbedingt so. Man hat früher geglaubt, dass Verschwörungstheoretiker irgendwie paranoid sind, dass das was mit klinischen Psychosen zu tun hätte. Wir wissen mittlerweile, dass das eine Fehleinschätzung ist, weil Verschwörungstheorien in der Vergangenheit oft einfach die offizielle Version der Geschichte waren. Also jeder amerikanische Präsident von Washington bis Eisenhower war auch Verschwörungstheoretiker, weil es normal war, an Verschwörungstheorien zu glauben. Und selbst heutzutage, wo Verschwörungstheorien eher stigmatisiert sind und so ein inoffizielles Wissen darstellen wie Aberglauben oder Magie, ist es doch so, dass in den USA und Deutschland ungefähr 50% der Menschen an mindestens eine Verschwörungstheorie glauben. Das heißt, wir können das nicht mit Pathologie erklären.
Woran glaubten denn die US-Präsidenten?
Ja, zum Beispiel George Washington glaubte, dass es ein Komplott der britischen Krone gegen die Freiheit gäbe und deshalb die amerikanischen Kolonien immer weiter unterjocht würden. Abraham Lincoln glaubte, dass es eine Verschwörung der Befürworter der Sklaverei gäbe, die mittlerweile schon alle Teile der Regierung unterwandert hätten, der Präsident, der Vorsitzende des obersten Gerichtshofs, die werden alle Teil dieser Verschwörung, um die Sklaverei auf die ganzen USA auszudehnen und eventuell auch die weiße Arbeiterklasse zu verschwören. Und Eisenhower glaubt in den 50er Jahren, wie fast alle anderen Amerikaner auch, an eine großflächige Unterwanderung mit kommunistischen Spionen, die aus Moskau gesteuert wurde.
Sehr schön. Haben die Verschwörungstheoretiker also verschiedene Motivationen? Die einen setzen etwas bewusst in die Welt und die anderen glauben am Ende selber dran, oder gibt's das in Abstufungen?
Es gibt das natürlich in Abstufungen. Es ist so, dass wirklich Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Unterschied zu Fake News. Die meisten Menschen, die Verschwörungstheorien verbreiten, das machen, weil sie wirklich überzeugt sind, dass da was dran ist an dem, was sie verbreiten. Es gibt diejenigen, die das rein zynisch machen, aber selbst bei denen beobachtet man immer wieder, dass die dann auch beginnen, ihre eigenen Theorien zu glauben. Viktor Orban zum Beispiel hat sich ausdenken lassen, die Geschichte mit George Soros, der angeblich die Islamisierung Europas plant. Das haben Berater von Orban vor einigen Jahren ganz gezielt in die Welt gesetzt. Da hat Orban das nicht geglaubt. Mittlerweile sagen Quellen, die nah an Orban dran sind, er glaubt das nun auch selbst. Das heißt, manchmal glaubt man das, was man anfangs zynisch verwendet, irgendwann dann selbst.
Das ist wie bei Kindern. Wenn die lange genug eine Lüge wiederholt haben, glauben sie tatsächlich, dass es nachher wahr war.
Ja, ganz genau.
Wie muss denn eine Verschwörungstheorie aufgebaut sein, damit sie wirkt? Also offenbar bei Viktor Orban ziemlich einfach, oder?
Ja, eine Verschwörungstheorie muss im Grunde eine dramatische Geschichte erzählen vom Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen den unschuldigen Opfern der Verschwörung, in dem Fall dem ungarischen Volk, und den bösen Verschwörern, die in dem Fall dann auch noch antisemitisch konnotiert waren über George Soros eben. Und das ist im Grunde so ein kosmischer Gegensatz. Es ist ganz, ganz klar, wer die Guten sind, wer die Bösen sind. Und es passt dann auch einfach eben alles zusammen. Es ergibt alles auf einmal Sinn. Also Verschwörungstheorien funktionieren gerade in Krisenzeiten so gut und in Zeiten wie denjenigen heute, wo wir nicht alles immer verstehen, weil sie Antworten bieten, weil sie Unsicherheit auflösen und durch Sicherheit ersetzen. Und ganz offensichtlich ist es für viele Menschen leichter zu akzeptieren, dass irgendjemand Böses im Hintergrund die Strippen zieht, als sich einzugestehen, dass sie noch gar nicht wissen, was überhaupt vor sich geht. Oder vielleicht sogar zu akzeptieren, dass die Situation so komplex ist, dass man niemanden letztendlich verantwortlich machen kann, weil so viele Faktoren ineinander greifen, dass die Dinge einfach so geschehen.
Also dass ausgerechnet ein Mensch aus einer jüdischen Familie Ungarn mit dem Islam überziehen möchte, das ist doch nicht logisch. Das ist doch auch in sich nicht logisch.
Ja gut, man hat sich natürlich damals Soros gesucht, weil er ungarische Wurzeln hat.
Klar.
Man hat ihn sich gesucht, weil er wahnsinnig reich ist und viel Geld hat. Dieses Geld immer wieder investiert hat eben
in Ungarn.
In NGOs, auch in Ungarn. Das heißt also durchaus im Land aktiv war und deshalb was also quasi anheften konnte. Und dann natürlich auch, weil er Jude war und weil man damit ganz alte antisemitische Vorurteile bedienen konnte.
Und dann hat man gleich noch eine Islamphobie mit eingebaut und dann funktioniert das.
Genau, das ist ja im Grunde, deshalb funktioniert ja diese Verschwörungstheorie vom großen Austausch auch so unfassbar gut, weil die im Grunde eben die Furcht vor dem Islam mit einer viel, viel älteren Furcht noch eben vor Juden und allem Jüdischen verbindet. Und die einen sind die Strippenzieher, die anderen sind dann die Fußtruppen.
Also das, was unsere Rechten Umvolkung nennen.
Ganz genau.
Wir haben die Sendung heute überschrieben mit einer Abwandlung des Kirchenliedes von den guten Mächten, nämlich von dunklen Mächten wunderbar geborgen. Dunkle Mächte müssen zwingend dabei sein bei so einer Verschwörungstheorie, oder?
Ja, natürlich. Also die Ziele der Verschwörer sind immer bösartig. Es sind immer irgendwelche Schurken im Hintergrund. Also wenn es im Grunde eine gut gemeinte Verschwörung ist, wir gaukeln den Kindern vor, dass es den Weihnachtsmann gibt, dann würde man, glaube ich, nicht von Verschwörung und Verschwörungstheorie sprechen in diesem Fall.
Nun jetzt die andere Seite. Kommunikationswissenschaftler würden sagen, die Empfänger. Wer glaubt an Verschwörungstheorien und warum?
Das ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage. Demografisch, Verschwörungstheorien kommen bei Jungen genauso wie bei Alten vor, bei Männern genauso wie bei Frauen, bei Reichen genauso wie bei Armen. Es ist so, dass wir psychologisch so ein paar Sachen identifizieren können. Es ist so, Verschwörungstheorien sprechen besonders diejenigen an, die schlecht mit Ambivalenz und Unsicherheit umgehen können, weil sie eben Sicherheit schaffen. Die sagen, die stecken dahinter. Und ansonsten gibt es so ein paar Tendenzen, die man festmachen kann. Dass also zum Beispiel in der Gegenwart es offensichtlich so ist, dass Männer eher empfänglich sind für Verschwörungstheorien als Frauen. Dass es auch so ist, dass mit steigendem Bildungsgrad die Neigung zu Verschwörungstheorien tendenziell etwas abnimmt, was vermutlich daran liegt, dass man mit anderen Modellen in Berührung gekommen ist, wie man gesellschaftliche Prozesse erklären kann, die andere sich eben nur als dunkles Komplott erklären können. Aber gerade zum Beispiel bei Impfverschwörungstheorien und die Corona-Verschwörungstheorien sind oft sehr nah dran eben an diesen Impfverschwörungstheorien zu Masern oder anderen medizinischen Verschwörungstheorien wie zu HIV, dass es das überhaupt nicht gäbe und so weiter und so fort, ist es so, dass bei diesen medizinischen Verschwörungstheorien oft auch Frauen relativ empfänglich sind, viel empfänglicher als zum Beispiel für Verschwörungstheorien zur Umvolkung oder zu 9/11. Insofern bin ich gespannt, wenn es die ersten empirischen Studien dazu gibt, wer wer denn an Corona-Verschwörungstheorien glaubt.
Professor Michael Butter, Autor des Buches Nichts ist, wie es scheint, über Verschwörungstheorien. Recht herzlichen Dank. Von dunklen Mächten wunderbar geborgen, Corona und die Verschwörer, der Tag in HR2 Kultur. Was jetzt folgt, stammt aus Robert A. Wilsons Illuminaten-Trilogie. Dabei handelt es sich um einen satirischen Roman in drei Teilen.
Illuminatenprojekt Memo 5. 26.07. J.M. Manchmal findet man Sachen in den unglaublichsten Winkeln. Das folgende stammt aus einem Magazin für junge Mädchen. Die Verschwörung von Sandra Glass. Diese beklemmende Geschichte nahm 1090 nach Christus im Mittleren Osten ihren Anfang, als Hassan i-Sabbah die ismailitische Sekte oder Haschischim, so benannt wegen ihres Gebrauchs von Haschisch, einer tödlichen Droge, die aus jener Hanfpflanze gewonnen wird, die besser als das Killerkraut Marihuana bekannt ist, gründete. Die Sekte terrorisierte die mohammedanische Welt, bis Genghis Khan und seine Mongolen in diesem Gebiet für Ruhe und Ordnung sorgten. Die Köpfe der Sekte setzten sich in Richtung Westen ab. 1776 kamen die Illuminaten in Bayern erstmals wieder an die Oberfläche, erzählte mir Simon. Adam Weishaupt, Studiosus des Okkulten, studierte die Lehren des Hassan i-Sabbah und baute hinter seinem Haus Hanf an. Am 2. Februar 1776 erlangte Weishaupt die Erleuchtung. Weishaupt gründete, ganz offiziell, die alten erleuchteten Seher von Bayern. Ihr Wahlspruch war ewige Blumenkraft. Der letzte Absatz des Artikels ist schließlich der interessanteste. Kürzlich sah ich einen Dokumentarfilm über den Demokratischen Konvent 1968 und ich war betroffen von der Szene, wo Senator Abraham Ribicoff eine kritische Bemerkung machte, die den Zorn des Bürgermeisters von Chicago auslöste. Im anschließenden Tumult war es nicht möglich, die vom Bürgermeister geschrieene Entgegnung zu hören. Mir schien es, als formten seine Lippen die Worte »ewige Blumenkraft«. Je tiefer ich grabe, desto verrückter wirkt das ganze Bild. Wann werden wir George davon erzählen?
Ausschnitt aus Robert A. Wilsons Illuminaten-Trilogie. Fortsetzung folgt. Wir machen jetzt einen Sprung zurück, so wie eben Robert A. Wilson in seiner Satire, nur dass es uns ernst ist. Rainer Dachselt führt uns in die leider sehr reale Geschichte der Verschwörungstheorien zurück und wir steigen ein im 14. Jahrhundert.
Um 1350 ging der Schwarze Tod durch Europa. Etwa ein Drittel der Einwohner fiel der Pest zum Opfer. Antibiotika gab es nicht, medizinisches und hygienisches Wissen waren sehr dünn gesät. Erklärungen suchten die Menschen trotzdem und fanden zum Beispiel diese. Die Juden hätten sich im Geheimen verabredet und die Brunnen vergiftet. In vielen Städten fielen Mobs über die Juden her und nicht nur in Straßburg wurde die gesamte jüdische Gemeinde ausgerottet. Manche Landesherrscher ließen die Mörder gewähren, andere schützten die Juden bis hin zu Papst Clemens VI. In Avignon. Die Legende der jüdischen Verschwörung gegen die Christenheit war um die Kreuzzugszeit aufgetaucht. Ein englischer Mönch erzählt die Legende vom heiligen William von Norwich, ein Knabe, den angeblich die Juden rituell ermordet haben. Der Mönch lässt einen angeblichen Zeugen berichten, dass die jüdische Gemeinde zu solchen Morden sich im Geheimen verabredet. Ritualmord, Brunnenvergiftung, geheime Verschwörung einer Außenseitergruppe. Die Elemente der abendländischen Urverschwörungstheorie tauchen bis heute immer wieder auf, wenn es gegen die Juden geht, aber nicht nur gegen sie. Der Templerorden war im 12. und 13. Jahrhundert sehr mächtig und reich geworden. Der französische König Philipp brauchte Geld und hatte Schulden bei den Templern und beschloss, sie zu vernichten. 1307 formulierte er eine Anklage. Sodomie, also Homosexualität und Gotteslästerung. Bei der Initiation der Templer wurde angeblich auf ein Kruzifix gespuckt. Man küsste sich den Hintern und gelobte, homosexuell zu leben. Alles bis heute beliebte Vorwürfe gegen satanische Verschwörungen von Antichristen. Der damalige Papst glaubte das nicht, aber der König ließ die Templer verhaften und foltern, bis sie sogar so etwas gestanden. Sie starben auf dem Scheiterhaufen, ihr Vermögen teilten sich Staat und Kirche. Die Muster bleiben, vor allem im 18. und 19. Jahrhundert, wo die Verschwörungstheorien blühen. Jetzt geht es oft um die Freimaurer, die als Geheimloge viel Raum für Spekulation bieten und als Vertreter der Aufklärung Verdacht und Hass bei Traditionalisten und Verteidigern der alten Ordnung hervorrufen. Papst Leo XIII. Bezeichnet die Freimaurer in einer Enzyklika 1884 als Vorkämpfer des Satans gegen das Christentum. Der von den Freimaurern ausgeschlossene Leo Taxil erstellt die dazugehörige Propaganda, reißerische Enthüllungsschriften über angebliche satanische Praktiken und Verschwörungen. Die Mischung aus Voyeurismus und Hetze kommt gut an. Und obwohl Taxil seine Lügen später enthüllt, werden sie bis heute verbreitet. Schon im 19. Jahrhundert ist auch Antijudaismus wieder Teil der Hetze gegen die Freimaurer. Sie werden als jüdisch dominiert gezeichnet und streben selbstverständlich die Weltherrschaft an. Um 1900 wird im zaristischen Russland dann der einflussreichste Text der antijüdischen Verschwörungstheoretiker veröffentlicht, die Protokolle der Weisen von Zion. Hier rühren unbekannte Autoren die klassischen Motive wieder zusammen. Satanismus, Brunnenvergiftung und geheime Verabredung, die Weltherrschaft zu erringen. Die Protokolle der Weisen von Zion finden in ganz Westeuropa begeisterte Leser. Adolf Hitler war angeblich von ihrer Echtheit überzeugt. Goebbels nicht so, aber er fand sie nützlich für die Propaganda. Heute kursierende Verschwörungstheorien bieten an der Oberfläche oft ein buntes Durcheinander von Science-Fiction- und Fantasy-Motiven, von außerirdischen, hohlen Welten und vergifteten Kondensstreifen. Wenn es aber um die Verursacher geht, kommen die alten Muster immer wieder durch. Da ist regelmäßig eine Clique von Bösen am Werk, die die Weltherrschaft will. Eine Geheimgesellschaft, ein Geheimdienst, gerne die Amerikaner und am allerliebsten nach wie vor die Juden.
Professor Herfried Münkler, Politikwissenschaftler in Berlin. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Schwinn.
Ihr Lehrstuhl an der Humboldt-Universität zu Berlin war der für politische Theorie und Ideengeschichte. Wenn ich diesen schönen Titel mal aufgreifen darf, kann man sagen, dass es eine Ideengeschichte der Verschwörungstheorien gibt?
Naja, im Prinzip sind Verschwörungstheorien ja relativ einfach gestrickt. Das geht im Prinzip nach dem einfachen Muster zu. Irgendwo im Hintergrund sitzt eine Gruppe, ein Mastermind und zieht die Fäden und ist sozusagen der Fürst des Bösen. Und das heißt halt Theorie, aber eigentlich sind es Obsessionen, von denen man da sprechen muss. Die ziehen sich allerdings durch die Geschichte hindurch. Ich würde mal sagen, sie haben vor allen Dingen damit was zu tun, dass für uns der Zufall, also Kontingenz, so schwer zu ertragen ist. Und wenn, um bei dem Beispiel Ihres Textes zu bleiben, 1348 die Pest dann in Europa ankommt, dann fragen sich viele Leute eben, warum? Mhm. Und wer steckt dahinter? Und nehmen das nicht als ein Ereignis, das eben zu tun hat mit der Eröffnung der Seidenstraße und dem intensivierten Handel zwischen China und Europa.
Das heißt Kontingenzbewältigung, also Aufstand gegen das Schicksal, durch Finden eines Sündenbocks in diesem Fall.
Wenn Sie so wollen, gegen das Schicksal oder vor allen Dingen halt gegen das, was man nicht in Ursache-Wirkungskategorien so einfach fassen kann oder bei dem man nicht einen, der im Hintergrund die Fäden zieht, zunächst einmal ausmachen kann. Also der Einbruch des Zufalls, des Unbeherrschbaren, der Ungewissheit. Und Verschwörungstheorien machen sozusagen ein Angebot. Ja, da ist einer und den finden wir. Und wenn man das Ganze noch mit der Sündenbock-Vorstellung kombiniert, indem man alles, was böse ist und alle Schuld auf ihn lädt und ihn dann entweder aus der Stadt verjagt.
Also wollte ich gerade sagen, in Jerusalem wurde der einfach nur durchs Tor gejagt.
Durchs Tor gejagt, ja, gut.
Nicht aber ermordet.
Mit der Vorstellung, dass er außerhalb der Stadt einen Lebensraum hat, in dem er nicht überleben kann und also dann in der Wüste in irgendeiner Weise verendet. Also diese Kombination, glaube ich, ist das, was dazu führt, dass Verschwörungstheorien eine so lange Geschichte haben. Es ist eigentlich nicht ihre intellektuelle Originalität.
Also das Wort Theorie würden Sie da lieber nicht oder nur in Anführungsstrichen schreiben.
Es ist halt sozusagen so verbreitet, nicht? Mhm. Und wenn ich mich da verständlich machen will oder sagen will, was ich meine, dann muss ich auch Verschwörungstheorien sagen. füge aber dann im Nachsatz sogleich hinzu, eigentlich haben sie keine Theoriequalität.
Mhm. Am Anfang war es der Schwarze Tod, die Pest, Sie haben das schon erwähnt, Rainer Dachselt auch, die eben dann die Verschwörungstheorie freisetzte. Jetzt zur Zeit sterben Menschen, die sich mit einem unsichtbaren Virus infiziert haben. Ist es also gar nicht so unwahrscheinlich, dass es jetzt auch eine eigene Verschwörungstheorie zum Thema Corona geben wird oder schon gibt? Vielleicht kennen wir sie noch nicht genau.
Naja, also im Hintergrund solcher Vorstellungen ist natürlich immer die Vermutung, dass irgendein militärischer Geheimdienst da experimentiert hat und die Sache sind eben außer Kontrolle geraten. Das ist ja auch etwas, was in einer Reihe von Filmen bis hin zu James Bond immer wieder erzählt worden ist und was im Prinzip ein Unterhaltungsnarrativ darstellt. Und am Schluss kommt also dann der große Kampf des Guten mit dem Bösen und das Gute siegt. Das ist sozusagen die harmlose, auf Unterhaltung gepolte Variante. Die Böse läuft dann eher darauf hinaus, dass diese Schlimmen unter uns sind.
Genau.
Irgendwie aus dem Untergrund arbeiten. Und wir müssen erst einmal darüber informiert werden, wer die Bösen sind, um sie dann entsprechend zu bekämpfen. Heißt, Verschwörungstheorien haben auf der einen Seite diese Tranquilizer-Funktion, wir wissen, wer es ist, aber auf der anderen Seite versetzen sie Gesellschaften natürlich in Aufregung und Schwingungen und führen zu wechselseitigem Misstrauen.
Und zu Gewalt am Ende.
Ja.
Die Templer sind auf dem Scheiterhaufen gestorben, die Juden sind getötet worden. Das ist bis heute so. Der Täter von Halle dachte so, der Täter von Hanau wohl auch. Und da kommen immer die alten Narrative vom Weltjudentum mit durch. Warum ist das eigentlich nicht mehr aus der Welt zu schaffen?
Ja, also das ist sozusagen schon in seiner ganzen Absurdität der Einheit von Kapitalismus und Kommunismus, wie man sie ja in Hitlers Mein Kampf finden kann, eine der großen Erzählungen, die sozusagen die Kraft hat, das, was vor der Hand Gegensätze ist und sich bekämpft, also was weiß ich, auf der einen Seite die Kommunisten und auf der anderen Seite die sehr reichen Leute oder das Großkapital, dass man die dechiffriert als die Akteure eines einzigen geheimen Planes und sagen, sie spielen nur den Gegensatz, der in Wahrheit eine Einheit ist, nicht? Und das ist natürlich eine Erzählung, oh ja, da gehen den Leuten die Augen auf. Mhm. Und man sieht plötzlich hinter dem, was man sieht, eine ganz eigene Welt. Und auf einmal passt alles zusammen. Nicht? Das ist sozusagen der Witz dieser Verschwörungsgeschichten. Sie sind so angelegt, dass sie ein Puzzle oder was auch immer, was darum liegt, mit einem Schlag ordnen.
Sie schaffen die Ungewissheit aus der Welt.
Sie schaffen die Ungewissheit aus der Welt, ja.
Professor Herfried Münkler, vielen Dank. Von dunklen Mächten wunderbar geborgen. Corona und die Verschwörer, der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht's mit dem Illuminatenprojekt.
Illuminatenprojekt 7. 27.07. J.M. Das hier ist aus einer kleinen Zeitung in Chicago, The Roger Spark, Chicago, Juli 1969. Kein Historiker weiß, was mit Adam Weishaupt geschah, nachdem er 1785 aus Bayern ausgewiesen wurde. Und Eintragungen im Tagebuch Washingtons nach diesem Datum drehen sich häufig um die Hanfernte am Mount Vernon. Die Möglichkeit, dass Adam Weishaupt George Washington ermordete, seinen Platz einnahm und für zwei Amtsperioden unser erster Präsident war, ist nun bestätigt. Die beiden Hauptfarben der amerikanischen Flagge, das bisschen Blau in der linken oberen Ecke ausgenommen, sind Rot und Weiß. Das sind auch die offiziellen Farben der Hashishim. Die Flagge wie auch die Pyramide der Illuminaten, sind beide in 13 horizontale Sektionen unterteilt. 13 steht natürlich für den traditionellen Code für Marihuana und in dieser Bedeutung unter anderem bei den Hells Angels noch heute in Gebrauch. Washington
bildete die Zentralistische Partei. Die zweitwichtigste Partei jener Tage, die Demokratischen Republikaner, wurden von Thomas Jefferson gegründet. Und es gibt Gründe, den Aussagen von Reverend Jedediah Morse aus Charleston Glauben zu schenken, der Jefferson beschuldigte, ein Agent der Illuminaten zu sein. So waren beide Parteien schon zu Beginn unserer ersten Regierung Fronten der Illuminaten. Dieser Artikel berichtet, weiter unten, wie der Teenset-Bericht, dass Bürgermeister Daley in seinem zusammenhanglosen Ausfall gegen Abe Ribicoff den Ausspruch »ewige Blumenkraft« benutzte.
Da ist er wieder. Da kommt nochmal. Verschwörungstheorien behaupten stets, dass dunkle Mächte, wir haben das gehört, hinter etwas stehen, was wir uns gerade nicht erklären können oder was gemeinhin ganz anders erklärt wird. Egal, ob das Kondensstreifen am Himmel sind, das Wetter, ein Erdbeben, ein Anschlag oder ein Virus. In dem Zusammenhang gibt es bisweilen Handlungsanweisungen, Rezepte, wie damit umzugehen sei und manchmal auch das Gegenteil, was zurzeit der Fall ist, wo alle kollektiv versuchen, eine unsichtbare Gefahr abzuwenden. Hadija Haruna.
Die Experten aus Taiwan bieten eine einfache Selbstkontrolle an. Atmen Sie tief ein und halten Sie den Atem für mehr als 10 Sekunden an. Wenn Sie die Untersuchung ohne Husten, ohne Beschwerden erfolgreich durchführen, beweist dies, dass keine Fibrose in den Lungen vorliegt, was im Grunde genommen auf keine Infektion hinweist. Bitte senden Sie diese Informationen an Ihre Familie, Ihre Freunde und alle Menschen, die Sie kennen.
Mitte März verbreitete sich diese Nachricht in unzähligen Chats via WhatsApp und auf Facebook mit zusätzlichen Tipps zur Behandlung von Corona. Nämlich möglichst immer den Hals und den Mund feucht zu halten und alle 15 Minuten Wasser zu trinken, damit der Virus durch die Magensäure vernichtet würde. Was ist wahr? Was fake? Etwa 7% der Kommunikation in den sozialen Medien zum Coronavirus sei derzeit mit Desinformation gespickt, schätzt der Europäische Auswärtige Dienst. Wir bekämpfen nicht nur eine Pandemie, sondern auch eine Infodemie, sagte der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation bereits im Februar auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Unter die Rubrik gefährliche Verharmlosung und versteckte Verschwörungstheorien fällt für viele die Nachricht von Wolfgang Wodak, Internist, ehemaliger Amtsarzt, Ex-Bundestagsabgeordneter und Vorstandsmitglied von Transparency International.
Ich möchte was erzählen über die Coronavirus-Epidemie, die wir angeblich haben sollen. Und ich dachte erst, dieser Hype geht wieder vorbei, als das losfing. Aber das hat sich ja so gesteigert, dass ich denke, da muss man mal genauer drüber nachdenken.
So beginnt ein 11-minütiges Video, das bisher 1,8 Millionen Mal geklickt wurde. Wodak zählt darin eine Reihe von Zahlen und Fakten zum Coronavirus auf. Seine Position, die er auch auf seiner Internetseite beschreibt: es gebe keine validen Daten und keine Evidenz für außergewöhnliche gesundheitliche Bedrohung durch Corona. Wodak sät Zweifel. Seiner Ansicht nach ist die jetzige Reaktion auf das Virus reine Panikmache, hinter der unter anderem politische Interessen steckten. Coronavirus ein Riesenfake, titelte zum Beispiel ein Interview mit ihm, geführt von der umstrittenen Journalistin Eva Herrmann. Wodak erklärt, dass der neue Virus aus einem bekannten Erreger entstanden sei und dass die Tests, mit denen überprüft wird, ob jemand das neuartige Coronavirus in sich trägt, nicht sorgfältig genug entwickelt worden seien. Dass Virologen ein Netz von Informationen, von Meinungen gesponnen und die Politik darin verfangen hätten. Als Folge hätten es nun Kritiker mit einer anderen Meinung schwer. Auch er.
Korrektiv ist ein gemeinnütziges Recherchezentrum, das bei einzelnen Projekten immer wieder mit anderen Medien zusammenarbeitet und das jetzt gerade in einem virtuellen Crowd-Newsroom einen Faktencheck zur Verfügung stellt. Wer eine dubios erscheinende Meldung zu Corona findet, kann sie dort einstellen und dann wird die von den Rechercheuren von Korrektiv geprüft. Ein Beispiel von heute. Heute Abend 23.30 Uhr sollte niemand mehr auf der Straße sein. Türen und Fenster sollten geschlossen sein, da 5 Hubschrauber Desinfektionsmittel in die Luft sprühen. Bitte verbreiten Sie diese Informationen an alle Ihre Kontakte. Das ist jetzt leicht als Fake zu erkennen, eine konkrete Uhrzeit und die konkrete Zahl 5 bei den Hubschraubern, aber kein Ort und kein Datum. Wo soll das sein und wer soll es machen und wer soll sich in die Häuser flüchten? Und wie bei allen Kettenbriefen, die Aufforderung zur Verbreitung. Beim Arzt Wolfgang Wodak, den wir eben gehört haben, ist das nicht ganz so einfach. Friedrich Richter, stellvertretender Chefredakteur von Korrektiv, guten Tag.
Guten Abend, Herr Schwinn.
Ihre Faktenchecker haben sich Wolfgang Wodaks Video vorgenommen und die Interviews, die er danach gegeben hat. Zunächst behauptet er ja, Coronaviren habe es auch vorher schon gegeben. Damit hat er recht, oder?
Ja, genau. Es hat natürlich immer schon Viren gegeben, auch die Coronaviren. Herr Wodak streitet eben ab, dass es sich hier grundsätzlich um einen neuartigen Virentyp handelt. Sein Argument ist, dass wir sozusagen gar nichts von diesem Virus wüssten und nichts davon mitbekommen würden, wenn nicht jemand einen Test dafür erfunden hätte.
Das heißt, er behauptet, da hat jemand ein wirtschaftliches Interesse daran, durch den Test, den es jetzt gibt, den Test zu verkaufen.
Genau, das ist eines seiner Argumente. Ich glaube, man muss unterscheiden von einer auch durchaus gerechtfertigten Diskussion über sozusagen Fallzahlen und darüber, wie gefährlich ist dieses Virus. Und dann ist es aber so, dass er sozusagen noch eine Ebene darüber setzt, wo es dann sehr verschwommen wird, wo es um angebliche politische und wirtschaftliche Hintergründe von dieser Pandemie gehen soll. Und da sind viele Aussagen mit dem Spiel, die sehr vage sind, sehr verschwommen, wo man eigentlich auch kaum etwas entgegensetzen kann, weil die so unkonkret sind. Aber selbst bei den konkreteren Aussagen verbreitet er durchaus falsche Fakten. Er hat zum Beispiel behauptet, dass der Test, den die Charité in Berlin entwickelt habe, keinem wissenschaftlichen Peer Review unterzogen worden sei. Das stimmt nicht, weil durchaus andere wissenschaftliche Institutionen, zum Beispiel in Rotterdam, auch in Hongkong, das überprüft haben. Und wenn man sich die Sterblichkeit gerade in Italien anguckt, wo einfach in Krisenregionen wie Bergamo, da sterben einfach mehr Leute derzeit als in normalen Zeiten.
Mhm. Gut, der Charité-Virologe Christian Drosten, der da eben angesprochen wurde, sagt in seinem NDR-Podcast fast jeden Tag, wir wissen nicht, wie es weitergeht, wir können nur versuchen, Schlimmeres zu vermeiden. Und das scheint mir der Unterschied zu sein. Einer, der zugibt, dass er nicht genau weiß, und auf der anderen Seite dann ein Arzt, Herr Wodak, in diesem Fall in seinen Interviews und in seinem Video, der vorgibt, es genau zu wissen. Ist das der Unterschied?
Das ist auch für mich der entscheidende Unterschied. Herr Drosten betont oft, teilweise in jedem dritten Satz, die Grenzen seines Wissens. Und er sagt auch, dass er Virologe ist und dass sozusagen Maßnahmen politisch ergriffen und politisch begründet werden müssen. Während Herr Wodak es sozusagen genau andersrum macht. Er zieht seine Glaubwürdigkeit aus dem Umstand, dass er Arzt ist und als Amtsarzt gearbeitet ist und meandert dann aber durch sozusagen ganz andere Bereiche. Und einer davon ist eben die Kritik an der Pharmaindustrie, die ja auch oft gerechtfertigt ist. Und die Pharmaindustrie will natürlich grundsätzlich Geld verdienen. Und es hat ja auch zum Beispiel bei der Schweinegrippe 2010 durchaus eine berechtigte Diskussion darüber gegeben, auch unter Beteiligung von Herrn Wodak, ob es damals gerechtfertigt gewesen sei, diese Schweinegrippe zu einer Pandemie hochzustufen in die höchste Bedrohungsstufe oder nicht. Aber im Moment wird das eben einfach alles vermischt, ohne dass es konkrete Beweise oder Anhaltspunkte gibt, dass irgendjemand in der Pharmaindustrie oder in der Politik in China, Stichwort mehr Überwachungsmöglichkeiten, sozusagen dahinter steckt als Verschwörungstheorie, jetzt für Panik zu sorgen.
Was wir derzeit versuchen, ist aber doch den Medizinern hier bei uns das zu ersparen, was die Mediziner, die Gesundheitsarbeiter in Italien erleben müssen, dass sie viele schwer Erkrankte haben, die an die Beatmungsgeräte müssten, denen sie aber nicht helfen können, weil die Intensivbetten und die Beatmungsgeräte fehlen. Dass die Ärzte sozusagen Triage machen müssen, Kriegsmedizin, entscheiden, wem sie helfen und wen sie sterben lassen. Sie haben ja mit Wolfgang Wodak gesprochen. Was hat er dazu gesagt?
Ich habe ihn vor allem gefragt, wir haben nicht über die konkreten Zustände in Italien gesprochen, aber ich habe ihn vor allem gefragt, ob er versteht, welche Dynamik er damit auslöst. Dass er sagt ja, ich verbreite nur Fakten und ich diskutiere nur über Fallzahlen. Aber in der jetzigen Situation, wo die Bevölkerung, die Gesellschaft sehr verunsichert ist, weil das etwas sehr Neues ist, weil er auch sozusagen Kontaktsperren, Ausgangsbeschränkungen, Ängste auslösen, ob er versteht, dass sich jetzt neue rechte Blocks sozusagen, auch Verschwörungstheorie-Blocks auf ihn stürzen und seine Informationen aufsaugen. Und das schien ihm, das hat er so sehr nonchalant abgetan. Also das schien ihm nicht so wichtig zu sein. Er scheint im Moment einfach vielleicht auch froh zu sein, dass seine Botschaft jetzt gehört wird. Hatte ich den Eindruck.
Wahrscheinlich glaubt er es. Das ist dann halt so. Friederik Richter, stellvertretender Chefredakteur von Korrektiv, vielen Dank. Von dunklen Mächten wunderbar geborgen, Corona und die Verschwörer, der Tag in HR2 Kultur. Und ein letztes Mal für heute zitieren wir aus Robert Wilsons Illuminaten-Trilogie.
Illuminatenprojekt Memo 15. 6.8. J.M. Das hier scheint nun wirklich die verrückteste Version der Geschichte der Illuminaten zu sein, die ich bisher gefunden habe. Sie stammt aus einer Veröffentlichung, geschrieben, herausgegeben und veröffentlicht von einem gewissen Philip Campbell Argyle Stewart. Der behauptet, dass die Konflikte in dieser Welt auf einen lange währenden Krieg zwischen semitischen Khazar-Völkern und nordischen faustischen Völkern zurückzuführen sind. Hier die Essenz seiner Gedanken. Meine Theorie lautet, dass eine extrem teuflisch imposante Schicht über die Khazar-Bevölkerung dominierte, bestehend aus Humanoiden, die mit fliegenden Untertassen vom Planeten Vulkan kamen. Ähnliches trifft für die gotisch-faustische westliche Kultur zu. Den vor kurzem vergleichsweise träge und ziellos wandernden Bevölkerungsströmen, benannt als Franken, Goten, Angelsachsen, Dänen, Schwaben, Alemannen, Lombarden, Vandalen und Wikingern, wurde eine Überschicht auferlegt, die aus Normanno-Mars-Varägern bestand, die in fliegenden Untertassen vom Saturn mit Umweg über den Mars hier anlangten. Nach 1776 benutzte sie, die Khazar-Vulkanier-Verschwörung, die Illuminaten und die großen orientalischen Logen. Nach 1815 benutzte sie die finanziellen Machenschaften des Hauses Rothschild und nach 1848 die kommunistische Bewegung und nach 1895 die zionistische Bewegung und so weiter und so weiter.
Es endet natürlich nie. Zeiten von Pandemien, Zeiten von verordneten Einschränkungen, Krisenzeiten sind gute Zeiten für Verschwörungstheoretiker und für Fake News. Das musste auch Gesundheitsminister Spahn in diesen Tagen lernen, als ihm unterstellt wurde, er würde demnächst, nein gleich, nein sofort, das ganze Leben in Deutschland auf den totalen Nullpunkt eindampfen und ohne Übergang die totale Ausgangssperre verhängen.
Achtung, Fake News. Es wird behauptet und rasch verbreitet, das Bundesministerium für Gesundheit, die Bundesregierung, würde bald massive weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens ankündigen. Das stimmt nicht.
Am Samstag, den 14. März, veröffentlicht das Bundesgesundheitsministerium diesen Aufruf im Netz und warnt offiziell vor Fake News. Wenige Tage später gibt es dann aber tatsächlich Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Im Nachhinein verteidigt Gesundheitsminister Spahn trotzdem die offizielle Warnung.
Anlass für diese Meldung unsererseits war, dass massiv in sozialen Medien behauptet worden ist, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt an diesem Tag eine Pressekonferenz unsererseits gäbe, in dem wir binnen Minuten sozusagen entsprechend alles schließen würden.
Ohne konkreter zu werden, erzählt Spahn, dass diese Falschnachricht an verschiedenen Stellen zu panikartigen Reaktionen geführt habe. Die Bundesregierung hat eine eigene Arbeitsgruppe eingerichtet und will vor allem korrekte Informationen den Fake News entgegensetzen. Selbst die Kanzlerin hat das Thema in ihrer Rede aufgegriffen.
Deswegen bitte ich Sie, glauben Sie keinen Gerüchten, sondern nur den offiziellen Mitteilungen, die wir immer auch in viele Sprachen übersetzen lassen.
Das deutsche Strafrecht kennt drei Tatbestände, in denen es um Falschbehauptungen geht. Verleumdung, üble Nachrede und Volksverhetzung. Alle drei kommen für Gerüchte in der Corona-Krise aber nicht in Frage. Und trotzdem plant die Bundesregierung kein neues Gesetz. Denn es ist rechtlich schwierig, die Grenze zwischen bewusster Desinformation und Meinungsfreiheit zu ziehen. Justiz- und Verbraucherschutzministerin Lambrecht setzt deshalb auch in der Corona-Krise auf die Selbstverpflichtung der sozialen Netzwerke, gegen Fake News vorzugehen. In einer Pressemitteilung erklärt sie:
Ich erwarte von den sozialen Netzwerken, dass sie ihrer Verantwortung gerecht werden. Sie müssen vertrauenswürdige und relevante Informationen klar priorisieren, Fake News schnell erkennen und löschen und Accounts blockieren, die diese verbreiten.
Uli Haug war das aus Berlin über die Versuche der Politik, die Fake News in Zeiten von Corona zurückzudrängen. Der Fokus liegt, wie eben gehört, auf den sogenannten sozialen Netzwerken. Die aber haben sich in der Vergangenheit immer wieder sehr schwer getan, Falschinformationen etwas entgegenzusetzen oder sie gar zu löschen. Jetzt gehen die großen Internetportale in den USA aber, anders als früher, gegen Falschmeldungen in ihren Netzen vor. Aus dem Silicon Valley, Markus Schuler.
Auch wenn fast alle der weltweit mehr als 110.000 Mitarbeitenden von Google von zu Hause aus arbeitet, das Suchmaschinenunternehmen greift bei Falschinformationen zu Covid-19 durch. Viele Beobachter sagen, solch ein schnelles und konsequentes Vorgehen hätte man sich in der Vergangenheit auch in anderen Fällen gewünscht. Wer in der Google-Suchmaschine den Begriff Corona oder Covid-19 eingibt, erhält eine Übersicht der wichtigsten Informationsquellen. Je nach Land können die Links auch zu nationalen Informationen führen. Ähnlich auch bei der Videoplattform YouTube, die zu Google gehört. In den USA blendet YouTube unter Videos, die etwas mit dem Thema Corona-Pandemie zu tun haben, einen Banner ein. Trotzdem werden bei der Videoplattform massenweise Inhalte hochgeladen, die falsche Informationen verbreiten. Zum Beispiel die, dass man das Virus einfach wieder los werde, indem man viel Wasser trinke. Google-Sprecherin Lois Kim.
On YouTube, we've taken down.
Wir haben mittlerweile Tausende von Videos gelöscht, die falsche oder irreführende Informationen verbreitet haben. Wir werden auch weiterhin Videos herunternehmen, die medizinisch nicht bewiesene Methoden propagieren und alternative Methoden vorschlagen. YouTube informiert auf seiner Plattform, dass in den kommenden Wochen so manches Video auch versehentlich gelöscht werden könne, wenn sich die Inhalte nicht zweifelsfrei überprüfen lassen. In den USA scheint dieses konsequente Vorgehen zu funktionieren. In den Ergebnissen tauchen meist die Videos der großen TV-Networks auf. Der Konzern geht aber auch bei seinem Kartendienst Google Maps gegen Fakes vor. Dort tauchen plötzlich Arztpraxen auf, die alternative Heilmethoden versprechen. Google-Sprecherin Kim.
On Google Maps.
Auch in den Maps löschen wir derzeit Falschinformationen wie gefälschte Produktinfos oder Besprechungen oder Orte, an denen sich angebliche Krankenhäuser befinden. Auch bei Facebook werden Falschinfos entfernt. In einer Telefonkonferenz vor wenigen Tagen sagte Facebook-Chef Mark Zuckerberg, jeder, der bei Facebook nach Informationen über das Coronavirus sucht, dem blenden wir Infos von seriösen Quellen ein. Das soziale Netzwerk arbeitet nach eigenen Angaben hier besonders eng mit der Weltgesundheitsorganisation in Genf zusammen. Wir haben eine Liste mit den schlimmsten Behauptungen erstellt, die irreführende oder schlichtweg falsche Infos verbreiten. Diese Liste gleicht unser System mit den Inhalten auf Facebook ab. Unser Prinzip ist hier, wir erlauben keine Inhalte, die eine unmittelbare Gefahr darstellen.
Also geht doch. Eben der gleiche Mark Zuckerberg hat sich ja früher immer dagegen gewehrt, sowas zu tun. Jakob Moritz Eberl, Kommunikationswissenschaftler an der Uni Wien mit Forschungsschwerpunkt bei den Auswirkungen von Fake News und Verschwörungstheorien auf die öffentliche Meinung und die Politik. Guten Tag.
Guten Abend.
Wir haben, um mal mit dem Worst Case anzufangen, in den USA einen Präsidenten, der mit Falschmeldungen und unhaltbaren Behauptungen, andere würden das Lügen nennen, Politik macht. Das dürfte doch wie eine Einladung wirken, dabei mitzutun. Kann man das wissenschaftlich belegen, dass die USA sozusagen ein Hort von Falschmeldungen sind?
Die USA als Hort der Falschmeldung würde ich so vielleicht nicht unterschreiben, aber was in den USA auf jeden Fall auffällt, ist, dass die Falschmeldungen von den politischen Eliten selbst kommen. Also in dem Fall unter anderem vom Präsidenten selbst. Das schafft ein politisches Klima, das sehr schwierig wird auch für die allgemeine Bevölkerung, weil man Wahrheit und Lüge nur noch schwer unterscheiden kann, weil viele Themen wie die Klimakrise oder in dem Fall auch das Virus, die Corona-Krise zu einer politischen Konfliktlinie wird, wo sich Demokraten und Republikaner gegenseitig bekämpfen.
Sehen Sie das auch auf der anderen Seite, also nicht nur bei den Republikanern, dass da auch mit Falschmeldungen gezielt gearbeitet wird?
Das würde ich so nicht sagen. Es ist eben leider wirklich so, dass auf der Seite der Republikaner auch eine Art Expertinnen-Scheu vorherrscht. Also die Demokraten würden sich eher an die Aussagen der Expertinnen halten, was man bei Präsident Trump auf jeden Fall merkt, dass der oftmals die Empfehlungen der Expertinnen, der wissenschaftlichen Expertinnen, einfach ignoriert.
Wie sieht eine Gesellschaft aus, die für Verschwörungstheorien und gezielte Falschmeldung, also für Propagandaprodukt, besonders anfällig ist? Welche Komponenten braucht es, damit das gut funktioniert?
Da sind wir in den USA eigentlich wirklich am richtigen Ort.
nämlich so eine Gesellschaft, die anfällig für Fake News ist, ist besonders polarisiert, ist politisch polarisiert, das heißt, es gibt Lager, die einander ständig bekriegen, hat einen schwachen öffentlichen Rundfunk, hat wenige Leitmedien, die irgendwie breit anerkannt sind, zu denen die, der Großteil der Bevölkerung aufsehen kann, hat sehr geringes Medienvertrauen, also die Bevölkerung hat sehr geringes Vertrauen in die Medien, und wenn der Großteil der Bevölkerung dann auch noch als Hauptinformationsquelle die sozialen Medien haben, hat man quasi so ein perfektes Rezept für die Verbreitung von Fake News.
Das heißt, ein Teil der Gesellschaft befindet sich dann in irgendwelchen Blasen, Filterblasen, wo sie nur noch die Meldungen, die für sie auch wirklich aufbereitet sind, mitbekommen?
Genau, es tun sich dann quasi komplette Parallelrealitäten auf, wo dann Aussagen gegen Aussagen stehen. Als Beispiel könnte ich zum Beispiel nennen, man braucht dafür nicht mal unbedingt nur an die sozialen Medien denken oder an sogenannte alternative Medien denken. Also Zuseherinnen des Fox News Senders sind zum Beispiel zu 66% davon überzeugt, dass Trump gerade eine ausgezeichnete Arbeit leistet. Wenn man jetzt Zuseherinnen von CNN, Leserinnen der New York Times oder des öffentlich-rechtlichen Fernsehens NPR hernimmt, ist diese Zahl bei unter 5%. Das heißt, es gibt ganz klar diese Polarisierung, diese politische Polarisierung, die sich dann bis auf die Leserinnen und bis auf die Bürgerinnen überwälzt.
Das heißt, die Medien spielen eine ziemlich entscheidende Rolle bei der ganzen Geschichte.
Ganz klar, es wird von den politischen Eliten, wird der Diskurs geführt, aber dann auch durch die Medien weiter kommuniziert. Es ist auch so, dass viele Personen überhaupt von Fake News erst durch diese Medien erfahren, weil eigentlich relativ wenige Personen direkt mit Fake News in Kontakt kommen, aber oftmals erst durch diese Medien dann auf diese Fake News hingewiesen werden, was sie dennoch verunsichern kann.
Also es heißt auch, das funktioniert am besten in zersplitterten, polarisierten Gesellschaften, wo sich die ganzen Fronten nicht mehr austauschen miteinander.
Auf jeden Fall. Man hat das Gefühl dann als Bürgerinnen und Bürger, dass es möglicherweise gar kein richtig oder falsch mehr gibt, dass es keine wissenschaftliche Expertise per se mehr gibt, sondern dass ohnehin jede Statistik gefälscht werden kann. Das ist aber, dem ist natürlich nicht so.
Wenn Sie jetzt mal vor unsere eigene Haustür gucken, dann müsste das bei uns eigentlich sehr viel schlechter gestellt sein, um die Verbreitung von solchen Fake News.
Genau, also Deutschland, Österreich oder auch die Schweiz sind auf jeden Fall von ihrer Grundausstattung als Demokratie, aber auch als Mediensystem viel resilienter, was diese Verbreitung von Fake News betrifft. Wir haben grundsätzlich jetzt auch, was diese Corona-Krise betrifft, einen Schulterschluss der demokratischen Kräfte gemeinsam mit der wissenschaftlichen Expertise. Das heißt, es gibt dieses polarisierende Lager, wo eine Seite die Krise vielleicht sogar leugnet und die andere Seite die Krise als wahrhaftes Problem wahrnimmt. Das haben wir nicht. Wir haben einen Zusammenschluss und vor allem, es wird viel auf die wissenschaftliche Expertise auch gelegt. Und im Endeffekt die Unterscheidungen, die wir jetzt noch haben, welche Maßnahme genau getroffen werden muss, das sind Fragen im Detail eigentlich.
Das ist aber auch der Ungewissheit geschuldet, die auf der anderen Seite wieder Verschwörungsmythen und Falschmeldungen bevorzugen würde. Also wir wissen ja nicht, was jetzt richtig ist. Wir wissen es immer erst hinterher wahrscheinlich.
Genau.
Können wir da irgendwie, haben wir da ein Rezept, wie wir da mit weiter fortfahren?
Ich glaube, an die Bürgerinnen könnte man auf jeden Fall sagen, dass nicht alles weiter verbreitet werden darf. Sollte Hausverstand angewendet werden. Aber was wir, glaube ich, in
Das heißt, Sie warnen vor diesen, als letzter Satz steht ja immer dann unten drunter, bitte verbreitet das an alle eure Bekannten.
Genau, sowas auf jeden Fall vermeiden. Vor allem auf WhatsApp. Viele unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger verwenden WhatsApp und leiten da einfach Informationen weiter. Tun Sie das einfach nicht. Was auch wichtig ist, und da ist besonders die Stärke in Deutschland, Österreich und der Schweiz, ist der Qualitätsjournalismus. Was da viel gemacht wird, ist, dass mittlerweile oft gestellte Fragen einfach als Sammlungen aufgearbeitet werden, damit die Bürgerinnen das alles nachlesen kann, dass man Expertinnen zu Wort kommen lässt, dass man auch geduldig ist, dass man zugibt, wenn man bestimmte Informationen vielleicht einfach noch nicht hat, auch von wissenschaftlicher Seite, dass wir es noch nicht so klar sagen können, dass es die Ungewissheit noch gibt und dass es einfach keine einfachen Lösungen gibt. Jeder von uns, wenn wir eine WhatsApp-Nachricht bekommen, die irgendwie von der neuen vom Wunderheilmittel spricht,
sollte sich auf jeden Fall ganz klare Gedanken über diese Quellen, über den Wahrheitsgehalt dieser Meldung machen.
Sagt der Kommunikationswissenschaftler Jakob Moritz Eberl von der Universität Wien. Recht herzlichen Dank. Von dunklen Mächten wunderbar geborgen, die Corona-Verschwörung. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie was versäumt haben, können Sie uns natürlich bis dahin weiterhören. Unter der App, in der ARD-Audio-App finden Sie uns oder bei HR2 Kultur. Tschüss, bis morgen.